Es ist so, dass unmittelbar sich gerade vorbereitet, dass dieses Jahr aufschließen wird, weitgehend zu 2024 als bisher heißestes gemessenes Jahr und erst recht 2027. Warum ist es so? Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung der globalen Oberflächentemperatur der Meere und 70% der Erdoberfläche sind ja sozusagen Wasseroberflächen. Und was Sie hier sehen, die rote Kurve, das ist die Entwicklung in diesem Jahr 2026. Und Sie sehen, dass wir im Augenblick uns befinden in einem Zustand, die Oberflächentemperatur der Meere ist über 21 Grad. Und das ist das bisher höchst gemessene. Das ist aber nur der Beginn einer Entwicklung, weil hinzukommt, dass sich gerade ein sogenanntes El Niño-Ereignis vorbereitet. Das ist eine anomale Erwärmung im Ostpazifik, also vor allem vor der Küste, der äquatorialen Küste von Peru, Chile und so weiter. Und ich habe gerade heute dazu einen Bericht noch gelesen, also Modellierung verschiedener Klimarechenzentren, und es dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit das stärkste El Niño-Ereignis sein, was jemals beobachtet wurde. Und wir reden über 150 bis 200 Jahre Aufzeichnungen sozusagen. Und dann mit großer Wahrscheinlichkeit wird 2027, weil die Erwärmung, die globale Erwärmung, die mit El Niño-Ereignis einhergeht, kommt immer mit einer Verzögerung von 3 bis 6 Monaten. Dann wird 2027 bei weitem das heißeste Jahr sein. Und ich
ja, 2027 könnte also noch heißer werden, weltweit gesehen, als 2026. Und damit könnte dann weltweit eventuell auch schon die 2-Grad-Grenze auch 2027 gerissen werden.
Aber die 2 Grad, die werden wirklich als die Leitplanke gesehen. Unterhalb dieser Leitplanke oder diesseits der Leitplanke können wir den Klimawandel noch einigermaßen beherrschen. Wir können uns einigermaßen anpassen. Oberhalb dieser oder jenseits dieser Leitplanke ist das nahezu unmöglich, auf jeden Fall sehr schwierig.
Das sagt Schellnhuber. Und wichtig ist es, unter 2 Grad Erwärmung im Durchschnitt der Jahre zu bleiben, aufgrund der Kipppunkte, der sogenannten Klimakipppunkte gemeint, sind zum Beispiel die Regenwälder, die großen Eisschilde, die großen Zirkulationen im Meer wie der Golfstrom, aber auch die Zirkulationen der Atmosphäre wie der Jetstream.
Um diese Kippprozesse zu verhindern, um einigermaßen sicher vor diesen Kippereignissen zu sein, müssen wir alles versuchen, um unterhalb der 2 Grad Erderwärmung zu bleiben. Das begründet also letztendlich physikalisch und klimaanalytisch, warum diese 2-Grad-Linie so wichtig ist politisch. Und wie wäre jetzt die Entwicklung, wenn Klimapolitik as usual sozusagen betrieben würde? Soll heißen, wenn wir die Klimaziele der verschiedenen Länder tatsächlich zu 100% umsetzen würden, die schon beschlossen sind. Sie werden vielleicht gelesen haben, dass die Europäische Kommission das europäische Klimaziel im Grunde genommen schleifen möchte oder zumindest versucht, dort Erleichterungen für die Industrie zu implementieren. Was bedeutet, dass letztendlich das Klimaziel aufgeweicht wird? Aber nehmen wir jetzt einfach an, die Kommission bleibt standhaft, und Deutschland bleibt standhaft, wir setzen alle Klimaschutzmaßnahmen um, die schon beschlossen sind, dann kriegen wir diese Entwicklung hier. Das heißt, wir gehen weit über die 3 Grad sogar hinaus. Das muss man sich vorstellen. Und wenn die Klimaziele aufgeweicht werden, dann gehen wir sogar noch höher in diesem Fall. Was können wir also tun? Wenn das geschehen würde, dann würden die allermeisten der Kippelemente dann tatsächlich gekippt werden in diesem Fall. Und die Lebensbedingungen für die Menschheit würden also so krass verschärft, dass das ja zu einer großen Tragödie führen müsste. Es gibt also zwei Dinge, die wir tun müssen. Also wir erstens müssen wir versuchen, und das kommt dann in zwei Schritten, diese Temperaturkurve zurückzubiegen. Man nennt es Overshoot. Es ist fast unmöglich, die 1,5 Grad Leitplanke noch zu halten. Und es ist auch weitestgehend ausgeschlossen, dass wir die 2 Grad Linie halten werden. Aber es geht darum, das Überschießen über diese Leitplanke so flach und so kurz wie möglich zu halten. Flach und kurz heißt wahrscheinlich ein halbes Grad mindestens, also bis auf 2,5 oder 2,7 Grad. Und kurz heißt ein Jahrhundert, damit Sie die Dimensionen sich vorstellen können. Und jetzt gibt es eben zwei Dinge, die dafür geschehen müssen. Erstens, wir müssen die Emissionen quasi auf Null fahren bis 2045, 2050 aller spätestens. Das würde aber nur dazu führen, dass die Temperaturlinie flach bliebe. Das heißt, wir würden dadurch den Anstieg der Erderwärmung, den weiteren, jenseits von 2,5 Grad, sagen wir, aufhalten können. Aber wir würden die Kurve nicht zurückbiegen können. Das hängt damit mit der Langlebigkeit von CO2 im Klimasystem und vielen anderen Effekten zusammen. Das heißt, um die Kurve wirklich zurückzubiegen, müssen wir zweitens sogenannte negative Emissionen schaffen, sprich CO2 aktiv aus der Erdatmosphäre entfernen. Und nur diese beiden Dinge zusammen können diesen Rückbiegungseffekt erzielen. So, und dann die zweite Aufgabe wird sein, diese Episode dann einigermaßen geordnet als Zivilisation zu überleben, nämlich auch, ne? Weil dieses Overshoot sozusagen integral, das wir eben aushalten müssen, bedeutet, dass wir Hitzewellen zum Beispiel kommen werden, Dürren, starke Regen, verstärkte Hurricanes und so weiter, die noch weit extremer ausfallen werden, als wir es bei der jetzigen Hitzewelle im Juni erlebt haben. Also das ist ein ziemlich bestürzendes und ein sehr deprimierendes Szenario. Aber das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Also um den Klimawandel wieder zurückzubiegen, nicht nur die Emissionen auf Null fahren, sondern aktiv große Mengen CO2 aus der Atmosphäre entfernen und zweitens sich anpassen an diese Episode des Überschießens. Und das gilt natürlich vor allem für die gebaute Umwelt. Und die gebaute Umwelt generell ist sozusagen der Elefant im Klimaraum, von dessen Verhalten abhängen wird, ob wir sowohl die Klimavermeidung und auch die Klimaanpassung schaffen können.
Und Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien ist übrigens mittlerweile nicht etwa Europa.
Wenn es um Emissionsreduktionen auf Null geht, ist inzwischen China unser großes Vorbild. Schauen Sie hier, das sind also ganze Landschaften aus Photovoltaikanlagen, die entstanden sind in China. China ist längst führend bei der Windenergie und bei Batteriespeichern etc. Das heißt, China ist längst die Lokomotive der Emissionsreduktionen weltweit.
Und auf was kommt es jetzt beim Bauen zum Beispiel an?
Das heißt, im Jahr 2020 ist was Historisches geschehen. Zum ersten Mal haben die künstlichen Materialien, die die Menschheit erzeugt und verwendet, das Gewicht der lebenden Biomasse erreicht. Und alles wird davon abhängen, ob wir diesen Trend umkehren können, ob wir mit natürlichen Materialien unsere Zivilisation betreiben können, insbesondere ob wir uns behausen können in den Städten, Wohnungen, ob wir die Infrastrukturen entwickeln können aus natürlichen Materialien. Warum die gebaute Umwelt also entscheidend sein wird, sehen Sie zum Beispiel hier eine Arbeit, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, die aussagt, dass bis 2050 der CO2-Fußabdruck gewissermaßen des Bausektors nochmal verdoppeln wird. und er alleine dafür verantwortlich wäre, dass eben die beiden Linien von Paris durchbrochen werden. Die entscheidende Arbeit, die einen Ausweg aus dieser Situation zeigt, haben wir 2020 veröffentlicht, Buildings as a Global Carbon Sink. Und dort wird ihm aufgezeigt, wenn wir statt mit Stahlbeton zum Beispiel zu bauen, mit Holz bauen oder mit Bambus oder anderen natürlichen Materialien, dann vermeiden wir nicht nur enorme Mengen von Emissionen. Der Bausektor trägt insgesamt, wenn es um Errichten, Betreiben und Abreißen von Gebäuden geht, an die 40% der globalen Emissionen bei. Wir vermeiden dann nicht nur diese Emissionen, sondern wir können sogar die Atmosphäre wieder reinigen, also diese negativen Emissionen produzieren, wie ich Ihnen vorhin zeigte. Warum? Weil wenn ein Baum wächst, dann bindet er über die Photosynthese, die Hilfe von Sonnenlicht, Wasser, Nährstoffen, atmosphärisches CO2. Wenn ich diesen Baum verbrennen würde, geht das wieder zurück. Das wäre dann ein klimaneutraler Vorgang. Aber wenn ich diesen Baum in Bauholz verwende und ihn in Gebäuden nutze, die vielleicht 500 Jahre existieren, dann habe ich für diesen Zeitraum diesen Extraktionseffekt aus der Atmosphäre verlängert. Das heißt, CO2 ist sicher gespeichert. Und das macht einen entscheidenden Unterschied.
Das sagte Hans-Joachim Schellenhuber, Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Gründer von Bauhaus Erde, bei einer Veranstaltung organisiert vom Wohnprojekt Life Lab. Life Lab will quasi ein Leuchtturmprojekt für eine Bauwende, für eine Bauwende, die notwendig ist, in der Klimakrise errichten, im Freiburger Baugebiet Klein-Escholz soll ein fünfstöckiges Haus aus Stroh und Lehm entstehen. LifeLab braucht aber dort wie auch andere Wohnprojekte auf Klein-Escholz noch einiges an Geld, um das dann realisieren zu können. Mehr Infos gibt es unter lifelab.dev.